Christen haben ein doppeltes Ziel. Einerseits ist das natürlich der Himmel, aber andererseits, auf unser jetziges Leben bezogen, ist das höchste Ziel, geistlich zu reifen. Epheser 4, Vers 13 sagt es folgendermaßen: bis wir alle hingelangen zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist das Ziel und die Stoßrichtung. Geistliche Reife ist also nicht nice to have, also schön, wenn man es hat, so für die besonderen, tollen. Nein, sondern das ist eigentlich gedacht für alle Christen. Also wenn wir Gottes Kinder sind, dann erwartet er von uns, dass wir in einem Prozess geistlich reifen. Alle Eltern erwarten von ihren Kindern ja auch, dass sie wachsen und reifen. Und wenn ein Kind zurückbleibt, körperlich, emotional oder intellektuell, dann schlagen wir Alarm und gehen zu Ärzten. Und genauso beunruhigend ist es, wenn ein Gotteskind sich geistlich nicht gut entwickelt und auch nach Jahren im Glauben noch unreif ist. Wie zeigt sich denn geistliche Unreife? Aber dann vor allem auch, wie kann ich geistliche Reife entwickeln? So diesen beiden Fragen wollen wir heute Morgen auf die Spur gehen, beziehungsweise dann die zweite Frage in der ganzen Serie. Wir steigen ein, indem wir einige Eigenschaften anschauen von unreifen Christen und eben dann auch mal so die Grundlage betonen, wo man dann etwas Größeres darauf aufbauen kann. 1. Korinther 3, die ersten drei Verse. Und ich, Geschwister, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid fleischlich. Das ist nicht gerade ein gutes Urteil. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ist noch krass eigentlich, oder? Ausgerechnet diese Gemeinde in Korinth. Die dachten, wir sind so gut, wir haben so viele Geistesgaben, wir sind wirklich toll und jetzt dieses Urteil. Paulus spricht hier zu den Gläubigen von Korinth und er unterscheidet geistliche und fleischliche Christen. Und das finde ich jetzt spannend. Es gibt also Gläubige, die haben natürlich den Heiligen Geist, sonst wären sie nicht gläubig, sie haben Jesus aufgenommen. Und dennoch gelten sie vor Gott nicht als geistlich, sondern als fleischlich. Oder anders ausgedrückt, als Unmündige im Glauben. Unmündige sind Kinder. In Hebräer 5,14 zeigt uns die Bibel ein typisches Kennzeichen von unmündigen Christen. Das ist, sie haben ein mangelhaftes Unterscheidungsvermögen von dem, was aus Gottes Sicht gut ist und schlecht. Mangelhaftes Unterscheidungsvermögen. Also man kann das vergleichen mit kleinen Kindern, die manchmal allzu leicht einem Fremden nachlaufen. So laufen Unmündige im Glauben allzu leicht falschen Lehren nach oder vielleicht falschen Gedanken. Paulus formuliert es in Epheser 4 so, den ersten Teil habe ich schon gehört, aber ich lese nochmal, bis wir alle hingelangen zum vollen Maß der Fülle Christi. Und jetzt kommt das Ziel, der Grund, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch die Betrügerei der Menschen, mit der sie uns arglistig verführen. Also Menschen, die noch nicht reif sind im Glauben, die neigen dazu, dem nachzugehen, was sich gut anhört oder was mit dem Zeitgeist übereinstimmt. Vielleicht auch, weil man wie Mühe hat, dem zu widerstreben. Sie sind noch nicht in der gesunden Lehre gegründet. Eine weitere Eigenschaft, die unser Text zeigt, das ist also Eigenschaft von Unreife im Glauben, das ist Eifersucht. Man könnte auch übersetzen Neid oder Rivalität. Und Eifersucht ist eine Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Man will, was der andere hat. Wenn jemand gelobt wird, findet man das vielleicht ein bisschen übertrieben und sucht vielleicht ganz unbewusst doch auch noch den dunklen Fleck, der dieses Lob ein bisschen relativiert. man mag, also kennt vielleicht auch so Leute, wenn etwas Gutes kommt, ja, aber das muss man, so gut ist auch wieder nicht. So das Relativieren des Guten. Und das ist, glaube ich, schon ein Hinweis auch auf eine gewisse Unzufriedenheit. Man mag jemandem seine Position, seinen Besitz nicht gönnen. Jemand sagte mal, ja, die Kinder, die sind besonders eifersüchtig. Ja, ich will auch dieses Spielzeug, ich will auch so ein großes Stück Kuchen, das ist ungerecht. Aber ich muss euch sagen, ich bin gar nicht sicher, ob die eifersüchtiger sind. Sie sind einfach offener. Sie stehen vielleicht mehr dazu. Ja, aber geistlich Reife haben die Eifersucht in sich wie gebändigt. Es hat eine Verschiebung stattgefunden. Oder mindestens nur schon, wenn man merkt, hey, Moment, das ist jetzt ein Eifersuchtsgedanke, den will ich nicht. Den will ich nicht. Ich gebe ihn den Jesus und ich sage, es tut mir leid, Jesus. Das ist mal das eine. Und die Entwicklung geht weiter, dass man dann eben eigentlich das wie gebändigt hat. Und man freut sich dann wirklich, wenn jemand anders gelobt wird. Reife sorgen sich um andere. Unreife sorgen sich vor allem um sich selber. Als weitere Eigenschaft von Unreife wird im Text Streit genannt. Geistlich unreife Personen sind auf sich fixiert. Meine Bedürfnisse, mein Dienst, meine Gefühle, meine Rechte. Und darum sind sie rasch gekränkt und verletzt. Sie nerven sich vielleicht auch ziemlich bald an anderen, nehmen Anstoß und sind auch langsam im Vergeben. Oft sind Unreife auch nachtragend und versuchen, andere in den Streit hineinzuziehen, um ihre eigene Position zu stärken. Das tut ihnen dann gut. Hey, gell, das findest du doch auch und so. Nicht selten nimmt man es dann auch mit der Wahrheit nicht mehr so ganz genau und neigt zum Übertreiben. Habe ich schon ein paar Mal festgestellt. Ja, irgendwie, ja, eine ganze Reihe Leute aus der Gemeinde sehen es wie ich. Und dabei sind es drei, inklusive der Person, die es gesagt hat. Also ist ein bisschen ein Unterschied, ob es eine ganze Reihe sind oder einfach zwei weitere. Reife aber haben eine gesunde Demut, darum sind sie nicht so rasch im Stolz gekränkt. Übrigens, auch Reife können im Stolz gekränkt sein, wirklich. Also, aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen von Reife, dass man das dann wie merkt, und dann sofort zu Jesus geht und sagt, ah, es tut mir leid, einmal mehr. Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, das mit dem Stolz richtig umzugehen. Aber man kann es immer sofort Jesus bringen. Und Reife müssen dann auch nicht so schnell gar zurückschlagen oder zurückgeben. Dazu vergeben sie rasch, auch ohne einen riesen Tamtam zu machen und Krisensitzungen einzuberufen, sondern ja, man kann vergeben. Unkompliziert. Reife denken zuerst an andere und sie wollen nicht in Streitigkeiten hineingezogen werden, beziehungsweise vielmehr versuchen sie, Unstimmigkeiten zu glätten und Frieden zu stiften. Und sie getrauen sich auch mal, jemandem, der eben so Unterstützung sucht in einem Streit und möchte mich auf seine Seite ziehen, auch zu hinterfragen und sagen, es gibt auch noch eine andere Seite. Oder? Was auch immer dann. Bei den geistlichen Reifen steht die Einheit in der Gemeinde ganz weit oben in der Prioritätenliste. Der Bibeltext nennt die geistlich Unreifen zudem fleischlich. Was meint denn das jetzt? Hat nichts irgendwie mit einem Metzger zu tun oder so. Das meint Personen, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen und eben nicht von Gottes Wahrheiten. Dann ist man fleischlich aus Sicht der Bibel. Wenn man so die irdische, das Menschliche, sich von dem treiben lässt und nicht von dem, was Gott sagt, dann ist man fleischlich. Und dann geht es oft darum, den eigenen Willen irgendwie durchzusetzen. Zur sogenannten Fleischlichkeit der Unreifen gehört, dass sie auch besonders gerne in die Gemeinde kommen, wenn irgendein ganz spezieller Anlass ist oder vielleicht der Lieblingspastor predigt. So machten es übrigens auch die Korinther. Wir lesen hier noch Vers 4. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Und dazu gehört auch, dass ein fleischlicher Christ eine bedürfnisorientierte Gemeinde fordert. Eine bedürfnisorientierte Gemeinde, also anstelle einer auftragsorientierten Gemeinde, so wie es die Bibel eigentlich sagt, das ist ein riesiger Unterschied, bedürfnisorientiert oder auftragsorientiert. Eine bedürfnisorientierte Gemeinde dreht sich im Wesentlichen um die Bedürfnisse der Gemeindeglieder, derer, die bereits Christen sind. Und das fördert den geistlichen Egoismus. Da ist jemand schon viele Jahre Christ und müsste schon längstens auch ein geistlicher Lehrer sein, aber nach dem Gottesdienst sagt er, ja, die Predigt war heute nicht so für mich, ich konnte da nicht so viel rausnehmen. Und da betrachtet man die Gemeinde wie ein Klassenfoto. Oder wenn man selber gut drauf ist, dann ist das Foto gut. Und wenn nicht, dann, ja, dann ist das auch nicht so gut. Natürlich sind die Bedürfnisse auch wichtig. Also bitte, das will ich nicht gesagt haben. Aber die Frage ist jetzt, was ist unsere Stoßrichtung? Jesus sagte nämlich zu den Jüngern, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Also ein Sendungsauftrag, das ist ein Auftrag. Also die Gemeinde ist auftragsorientiert und indem sie das wahrnimmt, werden auch die Bedürfnisse nämlich auch abgedeckt. Nun, wir schwenken jetzt zur großen Frage, wie können wir geistliche Reife entwickeln? Also die heutige Predigt, das ist jetzt wieder der zweite Teil der Predigt, und die kommenden Predigten sollen uns wesentliche Aspekte zeigen in diesem geistlichen Wachstum. Wenn wir von geistlicher Reife reden, dann muss uns bewusst sein, es geht dabei nicht darum, um einfach mehr Bibelwissen anzuhäufen und dann wird man reifer. Ich möchte aber Mut machen, häuft Bibelwissen an, das ist gut. Also nicht das Gegenteil, manchmal geht es fast ins Gegenteil, ja, das ist nicht so wichtig, nein, also das ist wichtig. Aber nicht mehr Wissen gleich mehr Reife, das ist es leider auch nicht. Also Bibelwissen ist eine gute Sache, aber geistlich reifen geht nur so weit, wie ich das Wissen auch auslebe. Und ich glaube, hier ist manchmal ein bisschen nicht ganz klar bei uns, also bei einigen, weil man denkt, ja, ich weiß so viel und ich bin schon so lange dabei, ich bin reif. Aber das ist nicht das erste Kriterium, sondern wie lebe ich das? Arthur Ernest Wilder Smith. Kennt den noch jemand? Wer kennt ihn? Oder kannte ihn? Ja, doch noch ein paar. Das war ein genialer Christ, humorvoll und sehr einflussreich im 20. Jahrhundert. Also der ist der Hammer. Schade, dass man nicht bessere Videoaufnahmen von ihm hat. Gibt es auch auf YouTube, aber das ist nicht mehr so gute Qualität. Auf jeden Fall, er hat gesagt, etwas Bemerkenswertes, Folgendes. Wenn man nach den neu gewonnenen Erkenntnissen praktisch zu leben versucht, geschieht es gemäß meiner lebenslänglichen Erfahrung, dass Gott einem immer mehr und ergänzende Erkenntnisse dazu anvertraut. Wenn man aber die schon vorhandenen gottgegebenen Erkenntnisse leugnet oder ihnen untreu ist, dann hört das Wachstum an Erkenntnis und Verständnis auf. Er vertraut uns nicht mehr seine Geheimnisse an. Also ich kann viel wissen, wenn ich es nicht auslebe, dann werde ich geistlich nicht weiter reifen. Gottes Ziel mit uns ist aber, dass unser tägliches Leben das Wesen und die Werke von Jesus widerspiegelt. Und damit das möglich wird, muss ich mich dann auch ausstrecken. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, das macht alles Jesus und auf dem Sofa warten, bis es passiert. Natürlich, letztlich macht es schon Jesus. Aber ich muss mich wieder auch ausstrecken, ich muss mich hinhalten. Jesus, bitte tu es an mir, hilf mir dabei. Und das ist ein Veränderungsprozess. Wenn ich nur das tue oder denke, was ich schon immer tat, auch dann wird es schwierig werden, sich weiterzuentwickeln. Klar, vielleicht ist man schon so heilig, dass man nichts Neues tun muss, dann ist es auch gut. Aber normalerweise sind schon immer wieder, ich muss bereit sein, wie Neuland zu betreten. Und wisst ihr, was das größte Neuland ist? Dass ich mich selber besser kennenlerne. Dass ich merke, wo habe ich Schlagseiten, wo habe ich schlechte Prägungen, wo ist meine Seele vielleicht noch nicht ganz heil geworden. Und das dann auch angehe. Das ist zum Teil so tief drin, dass es gar nicht so leicht ist zu erkennen. Wir müssen uns vielleicht auch mal hinterfragen, wie bin ich unterwegs, so ganz grundsätzlich. Oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Gottes Willen von seinem Willen abweiche und es einfach wie stehen lasse? Strecke ich mich danach aus, im Glauben reifer zu werden? Ist das überhaupt ein Kriterium für mich? Eine Voraussetzung, dass das überhaupt möglich ist, ich muss gegründet sein. gegründet sein in Jesus. Das heißt, ich muss zuerst mal überhaupt eine Verbindung zu ihm haben. Und diese Verbindung wird aktiviert, indem ich mein Vertrauen auf ihn setze. Wenn ich ihm meine Lebensschuld bekenne, ihn um Vergebung bitte und in mein Leben einlade. Und dann tut er genau das. Er wird mir vergeben, er kommt in mein Leben hinein und es entsteht eine Verbindung. Ich kann jetzt in ihm gegründet sein. Ab jetzt erst ist diese gegründet sein möglich. Und gegründet sein heißt, ich muss eine stabile Grundlage haben in Christus. Das ist wie ein Fundament. Das ist ganz klar. Unser Ego-Haus hier, das hat ein stabiles Betonfundament. Darum sind wir jetzt ganz getrost im ersten Stock oder nachher im zweiten. Und wir wissen, das Haus hält, weil es ein super Fundament hat. Und das Fundament, das ist eigentlich entscheidend dafür, wie hoch man bauen kann und wie breit. Je nachdem, wie das Fundament ist. Und hier ist unser Fundament. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Was ist dein Fundament im Alltag? Und ich sage bewusst Alltag. Wenn ich einfach sage, was ist dein Fundament, so ganz allgemein, ja, aber im Alltag. Als Christen ist es natürlich Jesus. Und vielleicht gibt es ja hier noch einen Zusatz, Jesus und was er tun kann. Er kann meine Bedürfnisse stillen, er kann meine Gebete erhören, er kann heilen, er kann Wunder tun. Aber diese Dinge sollten nicht Teil meines Fundaments sein. Wenn Jesus dir wichtig ist, deswegen, also wegen diesen Zusatzdingen, dann hast du noch ordentlich Wachstumspotenzial. Das sind durchaus mega schöne Sachen, wenn das passiert. Also wir können uns darum fragen, wenn es passiert, aber sie sind nur zweitrangig. Jesus allein als Person, als mein Gott, als mein Gegenüber, er ist vorrangig und er allein soll das Fundament sein. Ich weiß von Christen, die haben schwere Nöte erlebt und darin haben sie sich von Jesus abgewendet, weil er nicht geheilt hat. Jesus war nicht ihr vorrangiges Fundament. Und das sage ich jetzt nicht verurteilend, aber es ist wichtig, dass wir unser Fundament prüfen. Ist Jesus für mich genug? Ohne Zusatz, einfach nur Jesus. Egal, was er macht oder nicht macht, ist er genug? Im Johannesevangelium Kapitel 6 lesen wir, dass eine große Menschenmenge Jesus nachfolgte. Und dann wollten sie ihn zum König machen. Das muss doch am Fundament vorhanden gewesen sein, oder? Nicht wirklich. Jesus sagt ihnen nämlich, ja, ihr wollt mich zum König machen, weil ich vorher ein Wunder getan habe und euch zu essen gegeben habe und weil ich Heilige geheilt habe. Aber das Fundament dieser Menschen hat nicht verhebt, denn sie haben ihn nachher wieder verlassen. Er wollte bewusst die Weizen vom Spreu trennen und hat dann ziemlich gäch geredet. Also könnte man nachlesen, Johannes 6. Eine ganz gäche Predigt hat er gehalten und dann haben sie gedacht, oh nein. Und das waren die Fans. So die Modefans, die sind dann gegangen und das war irgendwie gut. Das bringt ja nichts, wenn man als falscher Beweggrund dabei ist. Man muss es richtig dabei sein. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, eben nochmals, wir dürfen uns freuen, wenn Jesus unsere Bedürfnisse stillt, wenn er Heilung schenkt, wenn er was auch immer tut. Aber wenn diese Dinge wegfallen und du nur noch Jesus hast, dann hast du immer noch alles, was du brauchst. Und dann trägt er dich durch und das ist das Fundament. Wenn Jesus dir allein nicht genug ist, dann mache ich dir Mut, prüfe dich und korrigiere es. Es hängt alles vom Fundament ab. Damit ich in Jesus gegründet sein kann, muss ich jetzt aber das Evangelium richtig verstehen. Also wenn ich sage, ja, Jesus soll mein Fundament sein, dann muss ich das Evangelium richtig verstehen, damit es überhaupt wirklich passieren kann unter mir. Dann paff, Betonboden in Jesus. Gutes Fundament. Vielleicht bist du schon länger Christ und denkst, ja, also klar, logisch, aber das ist ja das Evangelium, das verstehe ich schon lange. Das ist eigentlich klar. Und ich hoffe, dass das so ist. Aber ich meine, dass nicht wenige Christen diesbezüglich eine Schlagseite haben. Wir haben an der letzten Pastorenkonferenz im November hatten wir ein Referat über das Evangelium. kann man sagen, hey, hallo, wir sind Pastoren, oder? Evangelium ist unser Kerngeschäft, was soll denn das? Hey, das war das beste Referat der ganzen Pastorenkonferenz. Es hat mich so genial, so gut. Und ich möchte, denn übrigens der Referent hat auch mit diesem Zitat von Tim Keller so begonnen. Und er hat gesagt, Tim Keller sagt, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechen gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Was meint er damit? Also das wahre Evangelium ist in der Mitte und links und rechts flankiert von zwei Irrtümern. Es ist ständig von zwei Seiten bedroht, das wahre Evangelium. Und die beiden Feinde des Evangeliums lauten folgendermaßen. Erstens, der erste Feind heißt Relativismus und Gesetzlosigkeit. Das meint, Gott liebt dich, er hat dir vergeben, darum gibt es kein geistliches Gesetz mehr für dich. Und darum kannst du machen, was du willst. Jesus vergibt dir immer wieder neu. Es ist kein heiliges Leben nötig, weil Gott alle annimmt, wie sie sind. Gehorsam ist unnötig. Das ist der erste Feind des Evangeliums. Und der zweite Feind, die andere Seite, ist Moralismus und Gesetzlichkeit. Ja, Gott vergibt dir deine Sünden, wunderbar, aber jetzt will er, dass du gerecht lebst. Hey, es liegt an dir. Du musst liefern, damit du vor Gott bestehen bleiben kannst. Gib Gas, jetzt, aber wichtig, hey, gib dir Mühe. Merk mir etwas. Beide Elemente enthalten wichtige Wahrheiten und doch sind diese beiden Optionen nicht gut, denn beide weichen vom Evangelium ab. Die meisten Menschen neigen in eine dieser beiden Richtungen. Neigst du auch in eine der beiden Richtungen? Kennst du dich selber so gut, dass du weißt, ja, ich neige hier dahin? Wäre noch gut zu wissen, denke ich, für sich selber. Diese Feinde sind sehr bestimmend und einflussreich in unseren Gemeinden. Und in vielen Gemeinden gilt heute eher, wir wollen nicht so gesetzlich sein wie unsere Väter früher. Ich glaube, man kann schon sagen, tendenziell, so über die ganze Gemeindewelt hinweg, war man früher eher zu gesetzlich. Und heute, glaube ich, hat das Pendel eher ein bisschen auf die andere Seite ausgeschlagen, so Richtung Relativismus. Und gerade Relativismus nannte Bonhoeffer billige Gnade, weil man die Sünde auf die leichte Schulter nimmt. Jesus vergibt immer wieder neu. Das ist nicht so tragisch. Gesunde geistliche Reife können wir nur entwickeln, wo wir uns vor beiden Feinden in Acht nehmen, wo wir das Evangelium in der Mitte fokussieren. Wenn wir das Gottesbild anschauen, also Gottesbild ganz allgemein, dann sagt Feind Nummer 1, Gott ist Liebe. Stimmt, Gott vergibt gerne, stimmt auch, was soll er sonst tun den ganzen Tag, oder? Er vergibt gerne. Es gibt kein Gericht. Hier fehlt das Bewusstsein von Gottes Maßstäben und seiner Heiligkeit. Und der Feind 2 sagt zum Gottesbild, Gott ist heilig und gerecht. Hier gibt es wenig bis kein Bewusstsein für Gottes Liebe und seine Gnade. Und der goldene biblische Mittelweg sagt, hey, das ist das Wunderbare, beides kommt zusammen. Sowohl Gottes Liebe wie auch Gottes Heiligkeit. Wir dürfen nicht eines ausklammern. Beim Umgang mit der Bibel und den göttlichen Maßstäben sieht es so aus. Feind Nummer 1 sagt im Blick auf die Bibel, man lässt aus der Bibel weg, was einem nicht passt. Man seziert die Bibel. Also Gehorsam ist für mich keine Kategorie. Das ist gesetzlich, hier lasse ich mich nicht reindrücken. Gott hat mir gezeigt, dann kommt irgendetwas, was der Bibel widerspricht. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass jemand gesagt hat, Gott hat mir gezeigt. Und das war etwas, was die Bibel sagt, das ist nicht okay. Und ich denke, manchmal ist das speziell, oder? Der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert. Also hier sagt er A und bei ihr sagt er B. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und Feind Nummer 2 sagt im Blick auf die Bibel, ich bin gehorsam, darum bin ich angenommen und mein Angenommensein beruht auf meiner Leistung. Man hört immer heraus, was man tun soll. Wenn man etwas liest oder so in der Bibel, ja, das soll ich jetzt tun, dass es okay ist. Oder es gibt wie ein bisschen einen Druck. Einige empfinden auch Minderwertigkeit aufgrund von dem, weil man dem nicht gerecht werden kann. Es fehlt die Freude an Jesus und seinem Evangelium. Und beide Feinde sind ein Fake-Evangelium und verunmöglichen, dass wir geistliche Reife entwickeln können. Gerade beim ersten Feind steht die eigene Freiheit im Fokus und beim zweiten Feind ist es wie eine gewisse Selbstgerechtigkeit. Und wenn ich so zum zweiten neige, zum Beispiel, wie will mich Gott dann segnen mit großen Dingen? Was würde dann passieren? Wer ist dann verantwortlich, Gott oder ich? Eigentlich ich, ich war ja so ein guter Christ, darum ist das jetzt passiert. Gott ist manchmal so gnädig, dass er trotzdem das schenkt, aber ich glaube, das ist begrenzt. Weil irgendwann will er nicht mehr, dass ein Mensch in die falsche Richtung geht. Was ist die Lösung? Wie können wir das wahre Evangelium anpeilen? Nun, die Lösung heißt Beziehung. Beziehung zu Jesus. Wenn ich mir vorstelle, wie Jesus leibhaftig vor mir steht, dann begegnet mir seine Heiligkeit. Könnt ihr mal Offenbarung 1, ist das, glaube ich, gell? Wo Jesus beschrieben wird, wie er jetzt aussieht. Also er steht vor mir und ich begegne seiner Heiligkeit und dann merke ich, hey, eigentlich bin ich so schlecht. Ich schäme mich. Wenn ich mich vergleiche mit dieser Heiligkeit, ich habe keine Chance. Ich werde sowas von klein. Ich werde so klein, ich kann unter einem Teppich durchgehen und es gibt keinen Buck. So klein werde ich. Aber im gleichen Moment merke ich, Jesus hat mir all meinen Mist vergeben. Alles. Und ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Er hat mich angenommen, völlig unverdient. Er kennt mich ganz persönlich und trotzdem liebt er mich unbeschreiblich fest. Ich kann es kaum fassen, was der heilige, vollkommene Jesus mir da entgegenhält. Und ich bin so bewegt, ich bin so dankbar und darum will ich ihm jetzt gehorchen. Und darum freue ich mich an seinem Wort, weil eine Vertrauensbeziehung da ist, die mir nicht die ganze Zeit wie ein Kontrolleur vorkommt, sondern als jemand, der es gut mit mir meint. Und indem ich das tue, empfinde ich wahre Freiheit. Ich merke, hey, das tut mir gut. Das macht mich wahrhaft frei und ich kann in diese Fülle von Jesus Christus hineinkommen immer mehr. Und so freue ich mich am Lesen der Bibel, egal ob der Bibeltext mich ermutigt oder auch mal herausfordert. Nur im wahren Evangelium bin ich gegründet in Jesus und nur dann kann richtig gute geistliche Reife entstehen. Vielleicht haben wir auch schon gedacht, hey, gewisse Leute, die waren doch eigentlich so reif oder sind so reif und haben sich dann plötzlich in eine ganz schlechte Richtung entwickelt. Vielleicht waren sie sogar in der Gemeinde Leitungspersonen und jetzt sind sie irgendwo ohne Gemeinde. Ich denke, wie kann das denn sein? Für mich ist das ein Ansatzpunkt. Dass, wenn man nicht das auf dem wahren Evangelium aufbaut, dann kann man keine geistliche Reife entwickeln. Dann ist vielleicht eben die Selbstgerechtigkeit irgendwo tief drin verborgen oder was es auch ist. Aber wenn Jesus das Zentrum ist und das Evangelium von ihm, das wahre Evangelium, dann kann wirklich etwas darauf aufbauen und wachsen. Und dann ist es auch kein Druck, geistliche Reife anzupeilen, sondern es ist die natürliche Folge von dieser bewegenden Beziehung zu Jesus Christus. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, es gibt nichts Schöneres als das wahre Evangelium. Es gibt nichts Wohltuenderes, es gibt nichts Bewegenderes. Nichts, wo mir Heilig schenken kann. Danke von ganzem Herzen, Herr, für all das, was du uns geschenkt hast. Und ich glaube auch, es ist gut, wenn wir anschauen, auch, was nicht gut ist, wenn wir vor dir stehen und merken, oh, ist gar nicht gut. Und dann aber sehen, hey, ja, du vergisst uns. Und das ist so etwas Wunderbares. Aber nicht zu vergehen, dann ist es wieder gut und wir machen dich voran, sondern dann wollen wir wirklich auch fürchtig gehen mit dir. Und in dieser Freude dir dienen. Herr Jesus, und wir sind jetzt da, du weißt, jedes steht an einem anderen Punkt. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir Schritt für Schritt machen können. Dass du uns an der Hand nimmst und vielleicht auch ein bisschen ziehst, wo wir es nötig haben, dass wir wachsen und für Schritt gehen können. Gerade auch in dem neuen Jahr. Und ja, wir danken dir jetzt einfach vielmal. Und möge deine Gnade, das wahre Evangelium, immer mehr Raum bekommen. und hilf uns zu erkennen, wo wir vielleicht in die eine oder andere Richtung ein bisschen eine falsche Neigung haben, dass wir das korrigieren können in dir. Danke von ganzem Herzen. Amen.